going to right. Back at the wall. Tie game.
Did he get another one? Oh. Gallo's on his way back. He got it. Come on here.
This ball is on its way. Crashed and gone. Second deck job. Julio.
Albert hits one a ton. Deep left.
Drew deep to left field. There it goes. See ya. Up for grabs. There's his walk-off home run. Swing and a miss. Finally, 21 years in the making. And the Twins advance with a victory in two straight over Toronto. And they will meet the Houston Astros in the ALDS.
21 Jahre ist es her, als die Minnesota Twins das letzte Mal eine Postseason-Serie für sich entschieden haben. Und das Ganze hat jetzt ein Ende gefunden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bases Loaded. Willkommen Baseball Deutschland zu einer neuen Episode eures Baseball Podcasts in Deutschland. Ja, die Wildcards sind unterwegs und das ist das vorherrschende Thema aktuell, mit dem wir auch direkt einmal natürlich starten wollen. Es ist nämlich ordentlich gefegt worden, mehr als in meinem Umzug, den ich vorgenommen habe und dementsprechend eine Folge erst jetzt aufnehmen konnte, aber das passt natürlich perfekt, weil wir somit die komplette Wildcard einmal thematisieren können. Ja, gefegt worden ist in den Wildcards. Alle Serien, die in den Wildcards gespielt worden sind, sind mit einem Sweep geendet. Wir gehen das Ganze einmal natürlich der Reihe nach durch, gucken uns natürlich dann auch nochmal an, was das jetzt für Auswirkungen hat auf den weiteren Weg der Postseason. Gucken uns natürlich an, was sonst noch bei den Teams passiert ist, die bereits jetzt ausgeschieden sind. Und zum Schluss werden wir noch eine Legende huldigen, die seine Karriere beendet hat. Aber wie gesagt, wir starten einmal mit den Wildcards und gucken uns genau an, was da eigentlich passiert ist. Wir starten mal mit der Serie der Texas Rangers gegen die Tampa Bay Rays. Die Serie ist ausgegangen mit einem 2-0-Sieg der Texas Rangers über die Tampa Bay Rays. Mein Tipp war vor der Serie gewesen, dass die Tampa Bay Rays die Texas Rangers aus dem Weg ja nicht fegen werden, sondern räumen werden mit einer 1-2-Serie. Und ihr hattet per Instagram abgestimmt, dass 56% von euch sagten, die Texas Rangers ziehen ein, 44% haben an ein Weiterkommen der Rays geglaubt. Somit hat die Mehrheit von euch richtig entschieden und wie gesagt auf einen Sieg, Seriensieg der Texas Rangers gesetzt. Ja, Spiel 1 der Serie ging mit 4-0 an die Texas Rangers. Die Rays haben sich nämlich im Spiel 1 insgesamt 4 Errors erlaubt. Das waren die meisten der Franchise in einem Postseason-Game. Ja, damit war die Messe eigentlich dann auch schon gelesen. 9 Hits für die Texas Rangers, 6 Hits für die Rays haben dem Schluss dann gegeben, sodass es dann in einem 4-0 für die Texas Rangers gemündet ist. Spiel 2, 7-1 für die Texas Rangers. Die Rangers mit 12 Hits und bereits 7-0 im 6. Inning waren einfach zu viel für die Tampa Rays zum Aufholen. Ja, und somit scheidet man jetzt frühzeitig aus. Lange hat man mit den Baltimore Orioles um den Division-Sieg in der American League East gekämpft, hatte insgesamt 2 Siege weniger als die Orioles. Mit 99 Siegen wurde man Zweiter in der Division, wie gesagt, hinter den Baltimore Orioles mit ihren 101 Sieg und ist jetzt auch schon direkt ausgeschieden in den Wildcard gegen die Texas Rangers, die mit ihren 90 Siegen eingezogen sind. Meiner Meinung nach kleine Überraschung, definitiv. Ich hatte ja, wie gesagt, die Rays vorne gesehen. Aber Pustekuchen, die Rays sind damit jetzt offiziell in der Offseason. Genauso wie die Toronto Blue Jays. Das zweite Team aus der gehypten American League East ist auch schon wieder raus. Und zwar haben die Twins, wie eingangs schon gesagt, nach 21 Jahren erstmalig eine Postseason-Serie wieder gewinnen können. Ja, und das Ganze per Sweep 2-0 ausgegangen. Mein Tipp war 2-1 für die Toronto Blue Jays. Und auch ihr hattet gesagt, die Toronto Blue Jays machen diese Serie. 62% stimmten für die Blue Jays und 38% für die Minnesota Twins. Ja, Spiel 1 ging 3-1 für die Minnesota Twins aus. Es war für die Twins der erste Sieg seit 2004 in der Postseason. Nur mal kurz am Rande, 2004 gab es zum Beispiel nicht mal die Washington Nationals und ich hatte jetzt auch ein passendes Video gesehen. Der erste Postseason-Win, erste Postseason-Serien-Sieg wurde jetzt mit einem iPhone aufgezeichnet. Also so lange ist es wirklich her, dass die Twins mal in der Postseason gewonnen haben. Ja, 2 Runs im ersten Inning, 1 Run im dritten brachten die Twins dann früh auf die Siegerstraße und ja, die Blue Jays mit 6 Hits, 1 Hit mehr als die Minnesota Twins. Und aber nur 1 Run im sechsten Inning reichten dann nicht aus, sodass Spiel 1 mit 3-1 an die Minnesota Twins ging. Spiel 2, 2-0 für die Twins, so wie die Serie auch. Ja. 2 Runs im vierten Inning reichten in dem Fall aus. Die Blue Jays hatten zwar mehr Hits, 9-7 Hits, aber auch das reichte wieder nicht aus. Und somit haben die Minnesota Twins ihren ersten Postseason-Seriensieg seit 2002. Und Kepler zieht mit seinen Minnesota Twins damit in die Divisional Series ein. Glückwunsch an dieser Stelle und toll für den deutschen Baseball, dass wir mit Kepler dann ein Team jetzt in den Playoffs weiter haben und mal gucken, wo da die Reise hingeht. Ja, weiter geht es auch für die Arizona Diamondbacks, die 2-0 die Milwaukee Brewers aus dem Weg gefegt haben. Mein Tipp war ein 2-1 Serienerfolg der Arizona Diamondbacks. Ihr hattet geglaubt, die Arizona Diamondbacks kommen nicht weiter. 42% haben gesagt, die Diamondbacks kommen weiter. 58% haben es mit den Milwaukee Brewers gehalten. Also die Mehrheit ist davon ausgegangen, dass die Brewers weiterkommen werden. Spiel 1, 6-3 für die Arizona Diamondbacks. Die Diamondbacks lagen relativ früh hinten. Zum dritten Inning lag man 3-0 hinten, drehten dann aber das Spiel auf 3-3 im dritten Inning, im unteren dritten Inning. Und mit einem Run im vierten Inning brachte die Führung und 2 weitere Runs im neunten Inning brachten dann die Entscheidung für die Franchise aus Phoenix. Spiel 2, 5-2 für Arizona. Fast gleicher Ablauf wie beim ersten Spiel. Man lag früh hinten mit 0-2, doch dann im vierten Inning mit einem Run den Anschluss und mit 4 Runs im fünften dann den Ausgleich, Führung, Sieg und Serie geholt, sodass es für die Arizona Diamondbacks auch weitergeht und die Milwaukee Brewers sich in die Offseason verabschieden. Ja, letzte Serie, dann der Wildcards, Miami Marlins gegen die Philadelphia Phillies, ist auch 2-0 Ausgang für die Philadelphia Phillies, also wie gesagt, ebenfalls ein Sweep. Mein Tipp war auch ein Sweep der Philadelphia Phillies, die auch so eingetreten ist und ihr hattet auch 79% haben es mit den Phillies gehalten, von daher konnte man auch da schon von den Zahlen her ausgehen, dass sie auch mit einem Sweep der Phillies gegangen seid. 21% haben gesagt, nö, die Marlins schaffen es, was ja dementsprechend dann nicht so gekommen ist. Ja, im vierten, beziehungsweise Spiel 1 ist 4-1 ausgegangen für die Philadelphia Phillies. Im vierten Inning war man mit 3-0 vorne. Dann kam im siebten Inning die Miami Marlins mit einem Run wieder dran. Doch der vierte Run dann im achten Inning brachte dann die Entscheidung in Spiel 1 und die Marlins konnten das Ganze nicht mehr aufholen. Spiel 2 war dann nochmal deutlicher, die Philadelphia Phillies gewann mit 7-1. Es wurde nicht gefährlich, war ein Start-Ziel-Sieg, wenn man so ungefähr möchte. 3-0 stand es nach 4 Innings, 7-0 nach 6 Innings und der einzige Run der Marlins folgte dann im 9. Inning natürlich zu spät, so dass dann auch die Marlins von den Phillies aus dem Weg gefegt worden sind und somit die Wildcards früh zu Ende gegangen sind, so dass wir vom heutigen Aufnahmetag Donnerstagabend jetzt viele Tage haben, bis Baseball wieder losgeht. Und zwar geht es nämlich erst am Samstag wieder los mit der Divisional Round. Die Divisional Round wird anders als die Wildcard-Runde im Best-of-Five-Modus ausgetragen, ergo drei Siege zum Sieg. Die besser gerankte Mannschaft aus der Regular Season, beziehungsweise die sich dann halt qualifiziert hat, ist ja meistens nur die schlechtere Mannschaft, hat dann Auswärtsspiele, also das besser gerankte Team hat zwei Heimspiele zu Beginn, hat dann zwei Auswärtsspiele und ein möglicherweise entscheidendes fünftes Spiel würde dann wieder bei dem besser gerankten Team stattfinden. Los geht's, wie gesagt, am Samstag. Und zwar sind jetzt mittlerweile nämlich auch die Zeiten bekannt geworden, wann das Ganze genau stattfindet. Das eröffne ich jetzt mal nebenbei, dass wir auch mal eben die Startzeiten durchgeben können. Welche Spiele so zu unseren Zeiten auch vielleicht für euch attraktiv sein können. Und zwar starten wir aber erstmal mit der Serie der Texas Rangers bei den Baltimore Orioles, also die Orioles, das besser gerankte Team. Da ist mein Tipp, dass die Baltimore Orioles die Serie mit 3-1 gewinnen werden. Gucken wir auch mal eben direkt nach. Ich hatte euch über Instagram gefragt, was ihr denkt, wer diese Serie holen wird. Und da halten es insgesamt 86% mit den Baltimore Orioles, 14% nur mit den Texas Rangers. Also ihr geht von einer klaren Angelegenheit aus. Ja, das heißeste Team der American League, die Baltimore Orioles, treffen auf den Konkurrenten aus der wilden West Division aus der Regular Season. Ja, schmeißen die Rangers die gehypten American League East oder beziehungsweise schmeißen die Rangers jetzt die Baltimore Orioles raus, dann ist es auch ein Fingerzeig gegenüber der American League East, weil wie gesagt, Toronto Blue Jays sind bereits raus gegen die Minnesota Twins und die Rangers haben ja bereits die Tampa Bay Rays aus dem Weg gefegt. Wenn jetzt auch noch tatsächlich die Baltimore Orioles aus der American League East weg seien, dann wäre das ein klares Ausrufezeichen. Spannend, wie das Ganze ablaufen wird. Da wird nämlich, jetzt gucken wir mal direkt rein, wann die Spiele über die Bühne gebracht werden. Samstag geht das Ganze los, 19 Uhr. Das ist doch eine schöne Zeit für uns, sich diese Serie anzuschauen. Spiel 2 findet dann am Sonntag statt, um 22.07 Uhr. Dann haben wir das dritte Spiel. Das ist dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 2.03 Uhr. Spiel 4, falls notwendig, sind noch nicht terminiert. Dann haben wir als nächstes die Serie der Philadelphia Phillies gegen die Atlanta Braves. Da sage ich, das wird ein knappes Höschen. Die Atlanta Braves kommen aber weiter und wir gehen in 5 Spiele, das heißt die Braves 3, Philadelphia Phillies 2 Siege. Was sagt ihr denn zu dieser Serie? Ihr seid da bei den Atlanta Braves mit 64% insgesamt und 36% gehen mit den Philadelphia Phillies. Die Serie ist für mich auch so wirklich die heißeste Serie von allen Serien, die wir jetzt in den Divisional Rounds haben. Geile Teams, geile Stimmung in beiden Ballparks, das ist definitiv vorprogrammiert. Die Philly-Fans, wissen wir, die sind sowas von hinter ihrem Team und auch die Atlanta Braves-Fans, die werden durchdrehen. Ja, wiederholen die Phillies die Story aus 2022 mit den World Series Run? Fragezeichen, aber es irgendwie fühlt sich die Story so ein bisschen gleich an. Aber kann natürlich auch sein, dass die Braves jetzt einfach eine Nummer zu groß sind. Heißes Team der MLB mit dem besten Rekord in der MLB natürlich gewesen. Von daher könnte das eine ganz, ganz schwere Hürde werden für die Philadelphia Phillies. Aber ansonsten Matt Olson, Acuña Jr. gegen Harper und Schwarber, das wird ein ganz, ganz geiles Matchup werden. Da können wir uns auf jeden Fall schon mega drauf freuen. Ja, wann finden diese Spiele statt? Wir haben dort das erste Spiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0.07 Uhr. Spiel 2 findet dann statt von Montag auf Dienstag um 0.07 Uhr. Spiel 3 findet statt, schauen wir mal eben, jetzt haben wir es gerade verloren. Korrektur. Jetzt ist irgendwie... Also Spiel 1 findet auf jeden Fall von Samstag auf Sonntag um 0.07 Uhr statt und Spiel 2 von Montag auf Dienstag um 0.07 Uhr und Spiel 3, das wird er mir, zeigt er mir gerade, warum auch immer, nicht richtig an. Aber die anderen Zeiten haben wir auf jeden Fall schon mal raus. Das ist ja schon mal erstmal das Wichtigste. Ja, nächstes Spiel, Spiel 3 von 4. Minnesota Twins, Kepler's Twins gegen die Houston Astros. Da gehe ich mit, dass die Astros jetzt aber eine Nummer zu groß sind für die Minnesota Twins. Die Astros werden diese Serie meiner Meinung nach 3-1 gewinnen. Ihr glaubt in dieser Serie an einen Seriensieg der, jetzt ist hier alles ganz live, der Minnesota Twins. 55% sagen auch, die Houston Astros werden aus dem Weg geräumt und 45% halten es mit den Houston Astros. Das wäre eine ganz, ganz dicke Überraschung, wenn das natürlich so eintreten würde. Aber wir hätten natürlich nichts dagegen, wenn Kepler mit seinen Twins möglichst weit in die Playoffs ziehen kann. Ja, Frage, können die Twins erneut überraschen oder ist der Division-Sieger der American League West dann doch vielleicht eine Hürde zu hoch? Was den Twins natürlich entgegenkommen kann, dass die Astros zum Schluss natürlich arg am Strauchen gewesen sind und kurz vorm Fallen waren, es gar nicht erst in die Playoffs zu schaffen. Ja, daher die Frage, wie schlagen sich die Twins gegen ausgeruhte Astros? Ist es eine Gefahr? Oder vielleicht auch sogar eine Chance, weil man selber voll im Game drinne ist. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche Näheres wissen. Letzte Serie der Divisional Series ist auch eine Divisionsserie. Das ist nämlich die Serie der Arizona Diamondbacks bei den Los Angeles Dodgers. Die Dodgers, sage ich, gewinnen diese Serie mit 3-1. Ihr aus der Community geht dort auch ganz klar mit den Dodgers. 73% halten es mit den Dodgers und 27% glauben an einen Seriensieg und ein Weiterkommen der Arizona Diamondbacks. Ja, Diamondbacks messen sich somit gegen die Dodgers. In der Division waren die Dodgers das Maß der Dinge und das Dodger Stadium ist wirklich kein gutes Omen für die Arizona Diamondbacks. 7-31 heißt es aus Sicht der Diamondbacks in den letzten 5 Jahren bei den Dodgers im Dodger Stadium. Das ist ein klarer Fingerzeig und das kann natürlich, ja, dann ganz, ganz schwierig werden für die Arizona Diamondbacks, wenn man solche Probleme hat, im Dodger Stadium zu bestehen. Von daher würde es, wenn es so kommen würde, wie ich es denke, wie ich es hoffe, würde es in der National League zu einem Championship Series zwischen den Dodgers und Atlanta Braves kommen. Puh, das wäre ein geiles Match. Also das wäre eine richtig, richtig geile Serie, die uns da erwarten würde. In der American League hätten wir dann meiner Meinung nach die Baltimore Orioles gegen die Houston Astros, die sich duellieren um den Platz in der World Series. Und ne, das machen wir noch nicht, das machen wir wirklich dann erst, wenn es soweit gekommen ist, dann will ich nämlich meine World Series predicten. Damit haben wir einmal die Serie, die Wildcards abgeschlossen und auch einmal die Divisional Series schon mal grob angesprochen, was uns dort erwarten wird, was meine Tipps sind und was auch eure Tipps sind. Kommen wir nämlich dann auch mal eben zu sprechen, was dann zum Ende der Regular Season noch passiert ist. Wie gesagt, da konnte ich dann keine Folge rausbringen, einfach aufgrund meines Umzugs. Hat da die Zeit gefehlt und ich konnte selber leider gar nicht den Endspurt mehr richtig anschauen und musste mich selber dann mit den Informationen im Nachgang auch erst beschäftigen. Aber ja, Baltimore Orioles haben wir gerade schon besprochen einmal, wo ich von ausgehe, dass es sie in die Championship Series schaffen. Ja, die Orioles haben, wie gesagt, das enge Rennen gegen die Tampa Bay Rays gewonnen und sind Division Champion in der American League East gewonnen, was ja dann auch den Heimvorteil bringt, jetzt in der Divisional Series oder beziehungsweise über die komplette American League Postseason. Haben 101 Siege insgesamt und das ist deren fünfte Saison mit 100 Wins in der Franchise-Geschichte. Sie sind auch das erste Team, das von einer 110-Niederlagen-Saison in eine 100-Plus-Gewinn-Saison in 3 Jahren kommt. 2021 war der Rekord bei 52-110. 2022 war dann die Winning Season mit 83-79 und 2023 jetzt 101-60 Niederlagen. Ganz, ganz starke Leistung. Und bisher ist man mit diesen, oder in den 5 Malen, wo man 100 plus Siege geholt hat, zog man 4-mal in die World Series ein. 1969 109-53, World Series eingezogen, allerdings verloren in Spiel 5. 1970 108-54, World Series Champion sogar geworden. 1971 101 Siege zu 57 Niederlagen, World Series eingezogen, aber in Spiel 7 verloren. 1979 102 Siege, 57 Niederlagen, World Series erreicht, Spiel 7 allerdings erneut verloren. Letztmalig gab es dann die 100 Wins Season 1980 mit 100 Siegen, 62 Niederlagen und hat es dann aber nicht in die World Series geschafft. Ja, die Orioles auf 1 und Rays auf 2, das gab es noch nie. Und auch, dass die Red Sox und die Yankees die 2 schlechtesten Teams in der East Division der American League waren, gab es seit der Einführung der Division bisher noch nie. Also, man musste ordentlich Veränderungen in dieser Division mitnehmen. Veränderungen wird es aber bei den Orioles im Ballpark-Bereich erstmal nicht geben, denn die Orioles bleiben weiterhin die Baltimore Orioles. Der Vertrag im Camden Yards, also dem Ballpark der Baltimore Orioles, wurde jetzt um 30 plus Jahre verlängert. Das heißt also, man wird definitiv dort bleiben und spricht für Konstanz, die diese Franchise ausüben möchte. Wer nicht mehr lange bleiben wird in ihrer Heimatstadt und in ihrem Ballpark, das sind nämlich die Oakland Athletics. Was allerdings bleibt, sind, dass die Oakland Athletics weiterhin einfach nur schlecht sind. Und zwar genau genommen das schlechteste Team der MLB. Man hat gerade mit Ach und Krach 50 Siege diese Saison überhaupt hinbekommen. Er beendet die Saison 50 Siege, 112 Niederlagen, 23 Niederlagen hinter den viertplatzierten Los Angeles Angels in der American League West. Und das zweitschlechteste Team sind die Kansas City Royals mit 56 Siegen. Also eine ganz, 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 ganz schlechte Saison, die man dort abgeliefert hat. Und er hat fast auch noch einen weiteren negativen Rekord gebrochen mit minus 335 Run Differential. Hat man den viertschlechtesten Wert ever hingelegt. 582 eigene Runs sind der mit Abstand schlechteste Wert. Dann kommen auch die Chicago White Sox mit 640 eigenen Runs und hat aber, beziehungsweise die Oakland Athletics haben 917 gegnerische Runs zugelassen. um das mal eben auch dann einzuordnen. Die Colorado Rockies haben die meisten Runs zugelassen mit 955 Runs. Dann kommen die Oakland Athletics mit 917 zugelassenen Runs und dann die Kansas City Royals mit 857 zugelassenen Runs. Wie gesagt, minus 335 ist der viertschlechteste Run-Differential-Wert in der MLB ever. Nur getoppt von den 2003 Detroit Tigers mit minus 337, den 1915er Philadelphia Athletics mit minus 344, da spielt wieder Athletics mit bei, und den 1932er Boston Red Sox mit minus 345. Die Oakland Athletics sind auch letzter im Betting Average mit 223, die New York Yankees 227 sind letzter in den RBIs 560, die Chicago White Sox 616 und auch letzter in den fabrizierten Hits mit 1177 und dort auf dem vorletzten Platz die New York Yankees mit 1200. Kommen wir jetzt aber einmal von den schlechtesten zu den besten und den aktuellen Quoten des Gewinnens der World Series. Und da haben wir die höchsten Chancen bei den Atlanta Braves. Gefolgt von den Los Angeles Dodgers. Meiner Meinung nach treffen diese beiden jetzt natürlich in der nächsten Serie aufeinander. Aber dann ist natürlich die Chance hoch, wer sich dort durchsetzt, auch die World Series zu gewinnen. Dann folgen allerdings, Überraschung, die Houston Astros. Und danach die Baltimore Orioles erst. Vor der Wildcard war allerdings diese Auswertung. Deswegen sind nämlich auf dem fünften Platz die Tampa Bay Rays, was sich ja erledigt hat. Gefolgt von den Philadelphia Phillies. Dann kamen und kommen die Minnesota Twins. Dann wären die Milwaukee Brewers, die ja auch bekanntlicherweise draußen sind. Auf dem neunten Platz die Texas Rangers. Dann die Toronto Blue Jays, hat sich auch erledigt. Auf dem elften Platz die Arizona Diamondbacks und die Miami Marlins. Hätten die schlechteste oder die geringste Chance gehabt und sind ja auch bekanntermaßen ausgeschieden. Ja, Atlanta Braves somit Frontrunner auf einen World Series Sieg. Mit ihrem 104-58er Rekord hat man auch den besten Rekord der gesamten Saison, der gesamten MLB und den Heimvorteil über die gesamte Postseason und somit auch in der World Series, was natürlich ein ganz, ganz enormer Vorteil ist. Ja, die Atlanta Braves sind einfach historisch stark, um das Ganze auch mal zahlentechnisch zu untermauern. Man ist Erster in den Runs, 974 Runs, Runs per Game 5,8, Erster, Hits 1543, ist man ebenfalls Erster. Home Runs 307, Erster. RBIs 623, Erster. Total Bases 2803, Erster. Betting Average 276, Erster. On-Base Percentage 344, Erster. Slugging 501, Erster. Das ist ein klares Ausrufezeichen. Wo wir gerade bei Zahlen sind und den Playoff-Teams, oder jetzt nicht mehr Playoff-Teams, aber sind die Miami Marlins. Das ist nämlich das erste Team, was es mit einem oder was es mit den wenigsten Runs in der Liga in die Postseason geschafft hat. Also die Miami Marlins waren in der National League das Team mit den wenigsten Runs aller Teams in der National League und haben es trotzdem in die Postseason geschafft, aber bekanntermaßen nicht weit geschafft. Ja, weit geschafft hat es allerdings Shohei Ohtani, und zwar auf den ersten Platz bei den meistverkauftesten Trikots 2023. Shohei Ohtanis Trikots gingen am meisten über die Ladentheke, gefolgt vom 40-70 Club Inhaber Ronald Acuna Jr. Auf dem dritten Platz haben wir Aaron Judge von den New York Yankees, der die drittmeisten Trikots verkauft bekommen hat. Auf dem vierten Platz Padres mit Fernando Tatis Jr. Und dann haben wir den ersten Spieler von den Dodgers mit Mookie Betts auf den fünften Platz. José Altuve von den Astros auf den sechsten Platz. Julio The Man Rodriguez auf den siebten Platz. Mit Matt Olson haben wir dann den zweiten Braves-Spieler auf den 8. Platz. Mit seinen 53 Home Runs hat er da gut beigetragen, dass sein Trikot öfters verkauft wird. Dann den zweiten Spieler von den Houston Astros mit Alex Bregman. Und auch ein zweiter Spieler von den Los Angeles Angels hat es auf diese Liste geschafft. Und wer anders als Mike Trout sollte auf dem 10. Platz stehen. Ja, das sind alles natürlich Spieler, die man als Zuschauer sehen möchte. Und Zuschauer gab es diese Saison reichlich in der MLB. Über 70 Millionen Zuschauer strömten diese Regular Season in die Ballparks der Teams. Es gab einen fast 10%igen Zuschaueranstieg im Vergleich zu 2022, um das Ganze mal zahlentechnisch genau zu unterlegen. 2023 70.747.365 Zuschauer. 2022 hatte man 64.556.658 Zuschauer in den Ballparks. Das Ganze schnittetechnisch 29.295 sind 2023 pro Spiel im Durchschnitt in die Ballparks geströmt und 2022 war der Wert noch bei 26.843 Zuschauern. Von welchen Werten kommen wir? 2017 hatten wir sogar einen Wert von 72.670.000. 2018 dann ein enormer Fall nach unten, 69.671.000. Und 2019 ist es dann nochmal ein bisschen nach unten gegangen, 68.500.000 Zuschauer, die die Ballparks besucht haben. Ja, welche Teams haben die größte Veränderung oder auch den größten Verlust von den Zuschauern wahrgenommen? Das sind tatsächlich, oder beziehungsweise auf dem ersten Platz, auf den ersten beiden Plätzen Teams, die wirklich sehr, sehr stark überrascht haben. Die Cincinnati Reds haben 46% mehr Zuschauer in die Ballparks gelockt. Die Baltimore Orioles 42% mehr Zuschauer in die Ballparks gelockt. Cleveland Guardians 42%, auch eine enorme Ansage. Sportlich lief es ja auch nicht jetzt so mega stark. Man ist Dritter nur in der Division geworden, sogar hinter den Detroit Tigers mit 76-86. So starkes Zeichen. Philadelphia Phillies 35% mehr Zuschauer auf dem 4. Platz. Die Pittsburgh Pirates 30%. Das ist natürlich ein klarer Fingerzeig darauf, weil die Saison relativ erfolgreich gerade in der ersten Hälfte lief, dass man dort einfach darüber Zuschauer angelockt hat. Tampa Bay Rays 28% Zuschauer mehr. Ja, Tampa Bay Rays, nochmal eben kleiner Ausflug Rückflug zur Wildcard. Da war bei dem ersten Spiel am Dienstag, das war um 15 Uhr Ortszeit, mit 19.000 Zuschauern die geringste Zuschauerzahl in einem Postseason-Game seit 1919. Das sah wirklich sehr, 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 sehr traurig aus. Die Oakland Athletics haben einen 6%igen Zuschaueranstieg. Sollte man vielleicht doch in Oakland bleiben? Ja, wenn man aber nur den Zuschaueranstieg sieht und nicht die realen Zahlen, wie viele Zuschauer überhaupt da waren, dann steht das nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Die New York Yankees, trotzdem, dass die Saison relativ schwach lief, 20. Platz, plus 4% noch. Es gab insgesamt nur 4 Clubs, die weniger Zuschauer angelockt haben. Los Angeles Dodgers kommen natürlich von einem ganz, ganz hohen Wert. Ich glaube, fast 45.000, 46.000 Zuschauer pro Spiel haben 1% einbüßen müssen. Also relativ überschaubar. Genauso wie die St. Louis Cardinals, die 2% einbußen müssten. Alles, glaube ich, relativ noch verkraftbar für die beiden Franchises. Washington Nationals 8% minus. Da ist ja auch immer zuschauertechnisch ganz so mau. Chicago White Sox 17% Zuschauerverlust, das ist herb. Ja, das hängt natürlich sehr, sehr stark zusammen mit der Pitch Clock, dass das wahrscheinlich Zuschauer angelockt hat, wieder in die Ballparks zu kommen. Und ja, das ist auch ein Stichwort, Pitch Clock. Und zwar haben nämlich, oder hat die MLB Zahlen bekannt gegeben, wie sich die Spielzeiten verändert haben. Und zwar hatten wir mit 2 Stunden 39 und 49 Sekunden den Wert drastisch reduzieren können. Nur 1984 war ein durchschnittliches Spiel mit 2 Stunden 35 insgesamt kürzer. Es gab insgesamt gerade mal 9 Spiele, die länger als 3,5 Stunden gegangen sind. 2022 hatten wir noch eine Durchschnittsspielzeit von 3 Stunden, 3 Minuten, 44 Sekunden. 2021 sogar von 3 Stunden, 10 Minuten und 7 Sekunden. Und das Ganze, wie gesagt, eine halbe Stunde hat die Pitch Clock jetzt die Spielzeit reduziert insgesamt. Ja, dadurch kommt es einfach zu mehr Action im Game. Das sieht man auch an den Zahlen. Runs pro Spiel 2022 8,6. 2023 9,2 Runs pro Spiel. Stolen Bases Versuche 2022 1,4, 2023 1,8. Steigung nach oben. Erfolgreiche Stolen Bases 2022 2023 1,4. Wäre mal interessant zu wissen, wenn man die Stolen Bases von Ronald Acuña Jr. rausrechnen würde, welchen Wert wir dann hätten. Aber es ist auch die beste Erfolgsquote von Stolen Bases ever. Kommen wir jetzt nochmal zu den Teams, auch die es nicht in die Postseason geschafft haben, die jetzt soweit schon in der Offseason sind. Das haben wir einmal die San Francisco Giants. Die haben ihren Manager gefeuert. Ja, nach 4 Jahren und nur eine Playoff-Teilnahme haben die Giants jetzt ihren Manager Gabe Kapler gefeuert. Kapler führte die Giants 2021 mit 107 Wins, was ein Franchise-Record bedeutet, in die Playoffs, um danach 3 Jahre in Folge die Saison um die 500 ungefähr zu beenden. Ja, schwache Saisonhälfte dieses Jahr hat erneut die Postseason-Träume kaputt gemacht und jetzt haben sich die Giants gedacht, wir gehen einen neuen Weg, schlagen ein neues Kapitel in unser Franchise ein. Kapler mit insgesamt 295 Wins, 248 Niederlagen in den 4 Jahren seiner Amtszeit bei den San Francisco Giants. Ja, bleiben wir direkt an der Ostküste, bleiben wir direkt in Kalifornien und nämlich Phil Nevins von den Angels muss ebenfalls seinen Posten als Manager räumen. 2 Jahre war er insgesamt Manager der Franchise um Trout und Otani und kam mit diesen beiden Goats wirklich nur auf 119 Siegen bei 149 Niederlagen. Und jetzt natürlich dann noch die Abgänge, die wahrscheinlichen Abgänge, einmal natürlich von Otanis. Und dem möglicherweise auch Verlust von Mike Trout und der Suche eines neuen Managers erwartet uns definitiv eine spannende Offseason in Los Angeles. Ebenfalls wie vermutlich im Big Apple, also vom West Coast to East Coast. Im Big Apple musste nämlich Buck Showalter seinen Hut nehmen. Und die Cubs wollen ganz gerne Pete Alonso auch noch haben. Ja, Pete Alonso steht aktuell wohl scheinbar in Verhandlung mit dem neuen GM der New York Mets, Dave Storms. Ja, Pete Alonso möchte ganz gerne einen 10-Jahres-Vertrag haben, also einen langfristigen Vertrag haben. Das wollen die Mets allerdings nicht ganz so gerne. Von daher wird es eine spannende Offseason werden, was managertechnisch passiert, aber auch was rund um Pete Alonso passiert und was mit den anderen Starspielern passiert, welchen Weg man dort einschlagen wird. Beim Nachbarn der Yankees hat man sich managertechnisch zumindest schon mal entschieden, man wird erneut mit Aaron Boone in die Saison gehen. Das finde ich schwierig. Sehr schwierig tatsächlich sogar. Aaron Boone ist jetzt schon wirklich lange bei den Yankees am Start, seit 2018. Aber wirklich was vorzuweisen hat er tatsächlich nicht. Das muss man wirklich einfach mal so festhalten. Und wir reden über die New York Yankees, über den World Series Champion mit den meisten World Series, mit der Franchise mit den meisten World Series Titeln. Ja, und die letzte World Series hat man 2009 gewonnen. Das war auch die letzte Teilnahme überhaupt der World Series. 2022 wurden die Yankees in der Championship Series 4-0 von den Astros gesweept. Und das kann nicht mehr lange so weitergehen. Diese Saison hat man mit 82-80 gerade so positiv beenden können. Aber eigentlich sollten die Yankees andere Ansprüche haben, als so bei 500 herumzudümpeln. Von daher bin ich gespannt, wie 2024 bei den Yankees laufen wird. Ja, Big Apple haben wir gerade angesprochen und da passt eigentlich auch die nächste Grafik direkt zu. Money can't buy you success. Die New York Mets haben 343 Millionen für ihre Payroll ausgegeben in dieser Saison. Die Yankees 279 diese Saison und die San Diego Padres 253. Das sind die drei Teams, die am meisten Gehälter gezahlt haben. Und alle drei haben es nicht in die Postseason geschafft. Das ist definitiv ein Fingerzeig, dass Geld dich nicht unbedingt automatisch in die Postseason bringt. Aber welche Spieler ihre Teams durchaus in die Postseason gebracht haben, sind nämlich jetzt hier die Stat-Leader der 2023 Regular Season. Da haben wir mit 54 Home Runs Matt Olson von den Braves. Matt Olson hat mit 139 RBIs auch die meisten in der gesamten Saison fabriziert. Ronald Acuna Jr. mit 217 Hits führend von den Braves. Und mit seinen 73 Stolen Bases natürlich ebenso der Frontrunner bei den Stolen Bases. Luis Arraez mit seinem Batting Average von 3,54 führend von den Marlins. Shohei Ohtani 1,066 OPS, da auch führend. Blake Snell 2,25er ERA, führender. Spencer Strider mit seinen 281 Strikeouts hat dort die Liga angeführt. Logan Webb war das Arbeitstier der Pitcher mit 216 Innings, die er gepitcht hat. Gerrit Cole hatte den niedrigsten Whip mit 0,98, so ist richtig rum. Spencer Strider erneut einmal die meisten Wins, 20 Stück insgesamt. Und Emmanuel Clase von den Cleveland Guardians mit 44 Saves führend. Kommen wir von den Besten zu den Schlechtesten. Und jetzt kommt ein Name, wo man jetzt nicht unbedingt als schlecht betiteln würde. Aber Kyle Schwarbers Batting Average mit 1,97 ist der Schlechteste der MLB. Aber seine Qualitäten liegen halt definitiv, wenn er den Ball trifft, in Home Runs zu produzieren. Ja, On-Base-Percentage. Javier Baez mit 2,67 schlechtester Wert. Der schlechteste ERA liegt bei oder kommt von Jordan Lyles mit 6,28. Ja, Batting Average bei den Teams 2,23. Oakland Athletics, schlechtester Rekord. Oakland Athletics 50-112. Run Differential auch natürlich schlechtester Wert. Und die Colorado Rockies mit ihren 5,67 Team ERA auch den schlechtesten Wert. Ja. Dann kommen wir auch noch mal eben kurz wieder zu den Insta-Umfragen, die wir gestellt hatten. Und zwar geht es nämlich einmal bei den Insta-Umfragen um die Wildcards. Das war also vor den Wildcards, hatte ich euch gefragt, wie das Ganze ausgehen könnte. Und zwar haben 47% von euch an eine Überraschung der Twins geglaubt. Hatten die 47% recht, 53% schauen somit in die Röhre. 46% glaubten von euch, dass die Blue Jays in der Wildcard rausfliegen. 27% von euch glaubten, man würde erst in der Divisional Series scheitern. Und 9% sagten, es geht sogar in die Championship Series. Und 18% haben sogar in die World Series geglaubt. Das heißt, die 46%, die gesagt haben, es geht in die Wildcard raus, haben recht behalten. Zu den Philadelphia Phillies haben 22% oder sagen von euch, es geht erneut in die World Series. 47% sagen, so weit geht es nicht, vorher wird Endstation sein. Und 17% von euch sagen, man schafft es in die World Series, wird dort allerdings verlieren. Dann hatten wir auch die Frage gestellt, Ronald Acuña Jr., Mookie Betts, wer ist euer National League MVP? 71% sagen Ronald Acuña Jr., 25% gehen mit Betts und 4% sagen, es wird jemand anderes werden. Das zu dem, was alles so noch auch in der MLB passiert ist. Hat Zeit mal wieder, um sich ein wenig locker zu machen, wenig wieder fit zu werden für unseren Endspurt, wo wir eine Legende huldigen werden. Aber steht auf, bewegt euch ein bisschen, dehnt euch ein bisschen, stretcht euch ein bisschen. Es wird nämlich Zeit für den Seventh Inning Stretch einmal.
Four has grabbed a glove and he's heading out to first base by himself. Miguel Cabrera standing at first, asking his teammates, come on, join me out here for a minute. But instead, this crowd on their feet, saluting Miguel Cabrera.
So, ich hoffe, ihr habt euch wieder ausreichend gedehnt, seid wieder aufnahmefähig für den Endspurt, wo wir jetzt, wie gesagt, einer Legende huldigen werden. Und da kommt nochmal wieder eine kleine Tonspur, dass ihr auch schon mal direkt wisst, um wen es überhaupt gehen wird. Es geht natürlich um Miguel Cabrera. Saison beendet und damit geht eine ganz, 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 ganz große Karriere vorbei. Ja, 10.349 At-Bats, 3.173 Hits, 1.880 RBIs, 1.550 Runs und 511 Home Runs stehen zu Buche in seiner 21-jährigen MLB-Karriere. Und das mit einem Career Batting Average von 3.07. Es ist wirklich eine Legende, die dort abtritt. Aber der Reihe erstmal nach. Miguel Cabrera ist als José Miguel Torres Cabrera am 18.04.1983 in Maracay, Venezuela geboren. Über die venezuelanische Winter League ist er dann, beziehungsweise dort hat er einen Profivertrag 1999 mit 16 Jahren bei den Tigres de Aragua unterschrieben und wurde dann von den damaligen Florida Marlins als Amateur Free Agent verpflichtet. Ja, durchs Farmsystem der Marlins ist er dann, durch das Farmsystem der Marlins in den Minor Leagues gab er mit 20 Jahren im Jahr 2003 sein Debüt. Beim Debüt hat er direkt mal abgeliefert. Sein Debüt, erstes Spiel, war mal direkt ein Walk-off-Home-Run. So lässt es sich doch in die Big Leagues starten. Im selben Jahr feiert er mit den Marlins dann auch tatsächlich seine bis heute einzige und erste World Series, die er mit den Marlins erreichen konnte. Im Folgejahr wurde er erstmals dann All-Star, was weitere 11 Mal folgen sollte in seiner Karriere. 2005 wurde er dann das erste Mal Silver Slugger. Das sollte noch weitere 6 Mal folgen. 2006 war er dann mit Venezuela beim World Baseball Classic dabei, wurde 7. Platz. 2008 war es dann Zeit für den Wechsel. Er wurde per Trade zu den Detroit Tigers geschickt, für die er bis heute ja gespielt hat insgesamt. Dort unterzeichnete er dann einen 8-Jahres-Deal über insgesamt 152 Millionen Dollar, was für die Tigers der größte Franchise-Deal bis dahin war. Und es ist der 4. größte Vertrag der MLB zu diesem Zeitpunkt gewesen, hinter A-Rod, Derek Jeter und Manny Ramirez. Also definitiv schon mal ein Name zu diesem Zeitpunkt schon direkt gewesen. Ja, in der ersten Saison mit den Detroit Tigers wurde er auch direkt Home Run Leader der American League mit 37 Home Runs. 2011 hatte er dann mit 3,44 den besten Batting Average in der American League. 2012 hat er es in den Triple Crown sogar geschafft mit seinem American League Leading 3,30er Batting Average, 44 Home Runs und 139 RBIs. Hat es dann auch in 2012 mit den Detroit Tigers in die World Series geschafft. Dort hat man aber per Sweep gegen die San Francisco Giants den kürzeren gezogen. 2012 ist er ebenfalls American League MVP, All-Star, Silver Slugger, American League Hank Aaron, also bester Hitter von Fans und Medien, Batting Average Champion in der American League, Home Run und Running RBI Leader der American League gewesen. Also eine Saison wie aus dem Bilderbuch für Miguel Cabrera. 2013 ist er erneut American League MVP geworden und durfte dann 2014 eine erneute Vertragsverlängerung über 8 Jahre zu $248 Millionen unterzeichnen. 2017 zeigte dann die Leistungskurve durch diverse, vielfältige Verletzungen dann jedoch so langsam aber sicher nach unten und wurde nicht mehr so abgeliefert wie in den Vorjahren. 2022 hat er dann die Schallmauer von 3000 Karriere-Hits geknackt. Ja, Cabrera, 511 Home Runs, ist damit auf der ewigen MLB Home Run-Liste auf dem 25. Platz aktuell gelistet. Und mit seinen 3174 Hits steht er aktuell in der MLB Career Batting Leader Hits Liste auf den 16. Platz. Also Zahlen wirklich, die lesen sich wie sonst was, um das Ganze nochmal zu vervollständigen. Miguel Cabrera, 12-mal All-Star geworden, World Series Champion geworden, 2-mal American League MVP geworden, 2012 die American League Triple Crown gewonnen, 7-mal Silver Slugger gewonnen, 2-mal zum Hank Aaron Award, 2-mal wurde ihm dieser Award verliehen, 4-mal American League Batting Champion geworden, 2-mal American League Home Run Leader geworden und 2-mal auch American League RBI Champion gewesen. Und auch abseits des Platzes ist er in der Community sehr, sehr aktiv gewesen, hatte eine eigene Foundation gehabt, wo Kindern geholfen wurde und war sogar tatsächlich zwischendurch während der Corona-Pandemie auch mal als Rap-Sänger unterwegs gewesen, wer es mal wissen möchte. Miggy at Bat, so hieß sein Song, ist allerdings auf Spanisch Miggy al Bate. So würde ich es jetzt mal einfach mal aussprechen. So hat er diesen Song veröffentlicht. Somit geht wirklich eine ganz, 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 ganz große Karriere vorbei. Und er hatte am letzten Spieltag auch noch schöne Erinnerungen wahrscheinlich mitgenommen. Er wurde als First Baseman eingesetzt und seine Kinder haben ihn dann nochmal at bat gecallt. Also von daher ganz, ganz schön, was die Tigers sich dort auch für Miguel Cabrera einfallen lassen haben. Damit kommen wir jetzt zum Ende der Folge, wollen die Folge einmal beenden mit einem lustigen Stat. Und zwar gibt es, nachdem Miguel Cabrera jetzt offiziell retired ist, keinen einzigen Spieler in der MLB, keinen einzigen aktiven Spieler in der MLB mehr, der mal gegen die Montreal Expos gehittet hat. Somit geht damit auch eine Ära vorbei. Die Folge geht vorbei. Wir stehen jetzt ganz kurz. Samstag geht es wie gesagt los mit den Divisional Series. Von daher uns erwarten geile Serien, vor allem die Serie Philadelphia Phillies gegen die Atlanta Braves wird eine ganz, ganz geile Serie werden. Schaltet ein. Schickt uns auch eure Tipps, schreibt uns immer natürlich gerne. Wenn ihr auch Baseball schaut, dann markiert uns immer gerne auf Instagram. Wir reposten das Ganze auf jeden Fall. Und nochmal klar, Werbung in eigener Sache. Wir haben Discord-Channel, wir haben TikTok-Channel. Na klar, auf Instagram folgt uns da auf jeden Fall, um immer die neuesten News zu bekommen rund um Baseball, rund um die MLB. Und dann, haben wir die Folge wieder im Kasten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Baseballspielen. Habt eine geile Zeit. Stay tuned. Und ja, peace out.
It's a center. Baldelli going back. Still going back. Out of here. Welcome to the big leagues. Two run. Walk off homer for Cabrera. You can smile. That's okay. Just go to the deepest part of the park, straight away center field.
The eyes and a game winner.
Solid swings. We talked about the fact that he's had good swings all night, but had yet to get a hit. So he took care of all the firsts. Home run, extra base hit.
He probably won't even remember rounding the bases.